Die heutige Predigt steht unter dem Thema die Furcht Gottes. Wegen des Zusammenhangs zu unserem Predigttext in Apostelgeschichte 5 möchte ich mit der Lesung im Abschnitt vorher anfangen, Apostelgeschichte 4 ab Vers 32. Und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele, und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein eigen sei, sondern alle Dinge waren ihnen gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war auf ihnen allen. Es litt auch niemand unter ihnen Mangel, denn die, welche Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Erlös des Verkauften und legten ihn den Aposteln zu Füßen, und man teilte jedem aus, so wie jemand bedürftig war. Joses aber, der von den Aposteln den Beinamen Barnabas erhalten hatte, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit, aus Zypern gebürtig, besaß einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Hier wird uns also das Gemeindeleben der Urgemeinde in Jerusalem vorgestellt. Sie waren erfüllt von brennender Liebe zu Jesus. Sie waren ganz dem Dienst und dem Zeugnis hingegeben. Und das zeigte sich besonders in ihrem liebevollen Umgang miteinander und mit ihrem Besitz. Ihr Besitz schien ihnen offenbar nicht mehr so wichtig. Sie verkauften ihre Ländereien und lebten davon. Und das geschah alles freiwillig, aus Liebe, ohne irgendein Gebot von Gott oder von Menschen her. Und als Beispiel wird hier Barnabas erwähnt, namentlich, der so selbstlos gehandelt hat. Und das ist jetzt der Hintergrund der nun folgenden Geschichte in Apostelgeschichte 5. Ein Mann aber mit Namen Ananias verkaufte ein Grundstück zusammen mit seiner Frau Sapphira und schaffte etwas von dem Erlös für sich beiseite mit Wissen seiner Frau. Und er brachte einen Teil davon und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Petrus aber sprach: Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, sodass du den Heiligen Geist belogen hast und von dem Erlös des Gutes etwas für dich auf die Seite geschafft hast? Hättest du es nicht als dein Eigentum behalten können? Und als du es verkauft hattest, war es nicht in deiner Gewalt? Warum hast du denn in deinem Herzen diese Tat beschlossen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Als aber Ananias diese Worte hörte, fiel er nieder und verschied. Und es kam große Furcht über alle, die dies hörten. Und die jungen Männer standen auf, hüllten ihn ein, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Und es geschah, dass nach ungefähr 3 Stunden auch seine Frau hereinkam, ohne zu wissen, was sich ereignet hatte. Da richtete Petrus das Wort an sie: Sage mir, habt ihr das Gut um so und so viel verkauft? Sie sprach: Ja, um so viel. Petrus aber sprach zu ihr: Warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür, und sie werden auch dich hinaustragen. Da fiel sie sogleich zu seinen Füßen nieder und verschied. Und als die jungen Männer hereinkamen, fanden sie sie tot und trugen sie hinaus und begruben sie bei ihrem Mann. Und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die dies hörten. Herr Jesus Christus, wir bitten dich nun, dass du selber uns dein Wort aufschließt und in unsere Herzen schreibst, dass du uns lehrst, wie du bist und was du von uns erwartest. Wir danken dir, Herr, dass du durch deinen Geist zu uns redest. Amen. Es gibt gewisse Texte in der Bibel, die wünscht man sich nicht dort. Das ist vielleicht so einer. Er wirft einige Fragen auf. Warum hat Gott so dramatisch gehandelt in der Urgemeinde? Wenn Gott heute so handeln würde, dann wäre doch die Gemeinde der gefährlichste Ort der Welt. Man würde sich genau überlegen, ob man zum Gottesdienst kommt. Das ist eine schreckliche Vorstellung. Ja, das erscheint uns unheimlich und furchterregend, weil Ananias und Sapphira erhalten keine Gelegenheit, Buße zu tun. Warum? Wir fragen uns, wo ist hier Gottes Liebe und Gnade? Wo ist seine Langmut? Macht uns das Angst? Macht uns das Angst vor einem launischen, unberechenbaren Gott? Wie gehen wir mit Dingen in der Bibel um, die uns nicht gefallen? Und da wollen wir uns nicht ein Gottesbild machen nach unseren eigenen Vorstellungen, indem wir Dinge, die uns nicht gefallen, einfach ausblenden. Denn das wäre nicht mehr der Gott der Bibel. Das wäre ein Götze. Wie gehen wir mit problematischen Texten um? Wir wollen einfach Jesus fragen, Herr, was meinst du damit? Erklär uns das bitte. Und er möchte antworten. Er will, dass wir ihn immer besser und tiefer kennenlernen und verstehen. Der erste Punkt, Gottes Umgang mit der Sünde in der Urgemeinde. Was ist geschehen? Ein Mann namens Ananias hat ein Grundstück verkauft zusammen mit seiner Frau. Und einen Teil des Erlöses davon haben sie den Aposteln gebracht. Warum haben sie das Grundstück verkauft? Der Hintergrund war die Gütergemeinschaft der Urgemeinde. Und Vorbild war zweifellos die selbstlose Tat des Barnabas. Aber sie haben dabei verschwiegen, dass sie etwas vom Erlös einbehalten haben. Und letztlich haben sie damit Gott belogen. Das war Heuchelei. Sie haben die Tat bewusst geplant und ausgeführt in Komplizenschaft miteinander. Es war kein Versehen oder ein unabsichtlicher Fehltritt. Und Petrus erkennt das durch den Heiligen Geist und sagt zu Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen hast? Was war das Problem? Das Problem war nicht der Einbehalt. Er hätte das Recht dazu gehabt. Niemand hätte sie dazu gezwungen, den Acker zu verkaufen und alles abzuliefern. Aber es waren eindeutig böse Motive des Herzens dabei. Sie wollten genauso fromm und angesehen erscheinen wie Bruder Barnabas, aber ohne den vollen Preis dafür zu zahlen. Und wir sehen hier, dass wir Gott nicht belügen können. Das ist eigentlich eine völlig absurde Vorstellung, dass wir dem allwissenden Gott irgendwas vorspielen könnten. Er bringt alles ans Licht, auch die verborgensten Sünden. Und dass Petrus nun sagt, Satan hat dein Herz erfüllt. Ja, lieber Petrus, übertreibst du da nicht ein bisschen? Aber wir müssen eins sehen, die Ursache war die Geldliebe. Und durch die Geldliebe hat der Satan Zugang bekommen zum Herzen von Ananias und Sapphira. Und das ist keine Übertreibung, denn Paulus sagt in 1. Timotheus 6, Vers 9 und 10, denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Also es ist keineswegs eine Übertreibung. Die Geldgier ist in der Tat eine Wurzel alles Bösen. Warum? Sie treibt den Einzelnen an zu allen bösen Taten. Lüge, Betrug bis hin zum Mord. Die Geldgier treibt das kapitalistische Wirtschaftssystem an und darum ist die Welt heute so kaputt. Wir können es tagtäglich sehen. Geld ist gleichbedeutend mit Macht in der heutigen Welt. Und das ist im Grunde die Ursünde der Rebellion des Menschen gegen Gott. Und die wird dadurch wach. Und das Resultat der Geldgier ist immer viele Schmerzen. Und daher haben wir so eine drastische Warnung der Bibel, dass wir das Problem der Habgier sehr, sehr ernst nehmen. Ich bin davon überzeugt, dass hinter dem Geld eine satanische Macht steckt, die einen tödlichen Einfluss auf die Menschen ausübt. Es gibt zwei Möglichkeiten für uns in Bezug auf das Geld. Entweder habe ich das Geld im Griff oder es hat mich im Griff. Entweder ist das Geld mein Sklave oder mein Herr. Und da wollen wir unser Herz prüfen. Wie ist unser Verhältnis zum Geld? Können wir es weggeben oder tun wir es lieber horten? Haben wir eine emotionale Bindung zum Geld? Und da müssen wir uns nur mal vorstellen, ja, was wäre denn, wenn es über Nacht alles weg wäre, meine Konten auf Null? Was löst das für Gefühle in mir aus? Und wenn uns das betroffen macht, dann reicht es nicht zu sagen, ja, dann spende ich halt mal 1.000 Euro für die Mission, das reicht nicht. Sondern Habsucht muss als Sünde bekannt werden und es ist eine Gesinnungsänderung, es ist Buße notwendig. Und die Begebenheit hier zeigt noch etwas anderes. Die Geldgier zieht die Bereitschaft zu anderen Sünden wie ein Strudel nach sich. Hier die Lüge und die Täuschung. Ja, sie aktiviert alle Potenziale unserer natürlichen, menschlichen Bosheit. Und was geschieht nun in unserem Text? Ananias hört diese Worte, fällt tot zu Boden. Es kommt eine große Furcht über die Gemeinde. Das Gleiche wiederholt sich bei seiner Frau Sapphira. Warum handelte Gott also in diesem Fall so drastisch und beantwortet die Sünde sofort mit dem leiblichen Tod? Warum deckt der Heilige Geist die Sünde nicht erst als Lüge auf und gibt den beiden die Möglichkeit, Buße zu tun, umzukehren? Was ist mit Gottes Gnade, Barmherzigkeit, die den Sünder liebt und zur Umkehr leitet? Ich denke, wir müssen die Situation damals verstehen. Es war die Urgemeinde in Jerusalem. Es war die erste und einzige Gemeinde der Welt. Sie hat sich bislang noch nicht an andere Orte ausgebreitet. Und gerade die Zeit der Apostel war im Anfang gekennzeichnet von großen Zeichen und Wundern und außergewöhnlichen Offenbarungen Gottes. Wir hatten auf der einen Seite gewaltige göttliche Segnungen, aber andererseits gab es auch einen besonderen Anspruch Gottes an Heiligkeit und Gehorsam. Das gehört zusammen. Und schon in der Anfangszeit hat Satan versucht, die Urgemeinde über die Habsucht zu pervertieren und zu zerstören. Wie ihm das gelungen wäre, hätte es keine andere Gemeinde gegeben. Die Gläubigen hätten sich ja nicht eine andere Gemeinde suchen können wie heute. Und deshalb sorgte Gott in dieser Zeit selber dafür, dass die Urgemeinde rein blieb vor der Vermischung von dem Sauerteig der Bosheit. Und das wollen wir einfach verstehen. Und wenn wir es nicht verstehen, dann wollen wir demütig zur Kenntnis nehmen, dass Gott in seiner unendlichen Weisheit weiter sieht als wir. Er sieht immer das Ganze und wir nur einen ganz kleinen Teil. Es entsprach seiner Weisheit und seiner Gerechtigkeit und seiner Liebe, in diesem Fall so zu handeln. Der zweite Punkt, Gottes Umgang mit der Sünde heute. Es ist unser großes Glück, dass Gottes Handeln in Jerusalem damals kein allgemein gültiges Prinzip bedeutet. Wir leben ja heute in der Zeit der Gnade. Und wenn wir Sünde getan haben, dann dürfen wir sie bekennen und sie wird uns vergeben sofort. Sonst hätten wir sicherlich alle keine Chance. Und da wollen wir uns fragen, wie geht Gott heute mit der Sünde in der Gemeinde bei Gläubigen um? Heuchler fallen ja nicht mehr tot um. Hat Gott sich etwa geändert? Nein, er hat sich nicht geändert. Er bleibt derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Er bleibt derselbe, das heißt sein Charakter, sein Wesen, ja, sein Anspruch, seine Moral, das ändert sich nicht. Aber er handelt nicht immer gleich. Das heißt, Gott handelt heute nicht mehr so wie in unserem heutigen Text, aber er ist keineswegs toleranter geworden gegenüber der Sünde. Das dürfen wir nicht meinen. Er geht nur anders damit um. Das Neue Testament gibt uns einige Beispiele dazu. Zum Beispiel die Gemeinde in Korinth. Im ersten Korintherbrief werden uns sehr viele Missstände in dieser Gemeinde vorgestellt, auch massive Sünde. Es ging von Spaltungen über moralische Verderbnis bis hin zu Irrlehren, wie Leugnung der Auferstehung. Der Apostel Paulus spricht das alles offen an und fordert sie zur Buße auf, zur Korrektur. Und in gewissen Fällen verlangt er sogar Gemeindezucht. Was ist Gemeindezucht? Das heißt, dass Leute, die trotz Ermahnung nicht umkehren wollen, aus der Gemeinde auszuschließen sind. Ja, er sagt ihnen, ihr sollt keinen Umgang haben mit jemand, 1. Korinther 5, keinen Umgang haben mit jemand, der sich Bruder nennen lässt und dabei ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder Götzendiener oder Lästerer oder Trunkenbold oder Räuber ist. Ja, so tut den Bösen aus eurer Mitte hinweg. Also da sollen wir keine falschen Kompromisse machen. Es geht nicht darum, Fehltritte zu sanktionieren. Wir sollen einander in Liebe zurechthelfen, weil wir alle versuchbar sind, weil wir alle fehlen. Warum ist das von Gott her so notwendig? Die Begründung wird uns auch in 1. Korinther 5 gegeben. Das ist das Prinzip des Sauerteigs. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid. Bosheit und Sünde ist wie Sauerteig. Wenn man Sauerteig nimmt und unter reines Mehl mischt, dann wird das ganze Mehl zu Sauerteig. Das ist nicht umgekehrt. Nicht das reine Mehl macht den Sauerteig wieder gesund. Und so ist es auch mit dem Bösen. Wenn wir das dulden, dann frisst es unbemerkt um sich, bis es nach und nach alles verdorben hat. Im Vergleich dazu ist das Passafest. Davor war das Fest der ungesäuerten Brote. Und da mussten die Israeliten Hausputz machen, aus dem ganzen Haus jeden Rest von Sauerteig rausfegen. Ja, ein Bild auch für unser persönliches Leben, dass wir uns so vom Herrn korrigieren lassen, wenn uns was bewusst wird, dass wir das ausfegen lassen. Ein anderes Beispiel im Neuen Testament finden wir in den 7 Sendschreiben in der Offenbarung. An 5 von 7 Gemeinden hatte Herr Jesus etwas auszusetzen. Herr Jesus nennt die Sünde beim Namen in diesen Gemeinden. Er ruft sie zur Umkehr und warnt sie vor den Konsequenzen, wenn sie nicht umkehren. Zum Beispiel haben die Gemeinden in Pergamus und Thyatira Verführer, Irrlehrer, Götzendiener und falsche Propheten in ihrer Gemeinde geduldet. Sie waren tolerant gegenüber dem Bösen, hatten dadurch auch noch Gemeinschaft mit ihnen. Es findet dann also eine Vermischung statt. Und dann wirkt dieses Prinzip des Sauerteigs. Und es ist absolut zerstörerisch für eine Gemeinde. Und deshalb warnt sie der Herr Jesus so eindringlich vor den schrecklichen Folgen dieser falschen Toleranz. Sie führt letztlich zur Zerstörung des Glaubens. Sie führt zum Tod der Gemeinde und natürlich auch zum geistlichen Tod des einzelnen Gläubigen. Und deshalb ist gegenüber Sünde und dem Bösen keine Toleranz bei uns möglich. Ephesus dagegen wird als positives Beispiel dargestellt. Sie haben falsche Apostel und Sektierer entlarvt und ausgeschlossen. Ein weiteres Beispiel finden wir in 1. Korinther 11. im Zusammenhang mit dem Abendmahl. Die Korinther haben das Abendmahl in einer unwürdigen, verunglimpfenden Weise gefeiert. Das muss irgendwie in so einem Gelage ausgeartet haben. Und sie haben es auch noch getan mit einem sündigen und unbußfertigen Herzenszustand. Und das ist im Grunde Heuchelei. Es ist ein Gräuel vor Gott. Es kann Gott nicht gefallen. Und deshalb ermahnt sie Paulus in 1. Korinther 11, denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Also Paulus sagt, es kann sogar Krankheit und im schlimmsten Fall sogar den leiblichen Tod nach sich ziehen, wenn man das Abendmahl in einer solchen unwürdigen Weise nimmt. Es ist im Grunde das Gleiche wie das, was Ananias und Sapphira getan haben. Sie versuchen den Heiligen Geist. Und dann lässt Gott in manchen Fällen auch Krankheit zu als Züchtigung, damit der Gläubige umkehrt. Aber auch dahinter sehen wir seine Langmut und seine Liebe, die den Sünder zur Umkehr leiten will. Was heißt das jetzt für uns? Das heißt jetzt nicht, dass wir aus lauter Angst das Abendmahl nicht nehmen können. Oh, bei mir stimmt was nicht in meinem Leben, ich habe da noch Streit mit dem und dem. Ich nehme das Abendmahl lieber nicht, dass nichts Schlimmes passiert. Sondern der biblische Weg ist, ich nehme das wahr, ich bekenne das als Sünde vor Gott und dann nehme ich das Abendmahl, dankbar für die Errettung und die Vergebung in Jesus. Und danach gehe ich hin und bringe das in Ordnung, wenn das nötig ist. Das wäre der richtige Weg. In Apostelgeschichte 5 sehen wir also, dass wir hier eine drastische Form von Gemeindezucht erleben, die von Gott selbst ausgeübt wird. Damit dieser Sauerteig der Bosheit, der Habsucht nicht die Urgemeinde verdirbt. Wahrscheinlich hätte sonst der Heilige Geist die Gemeinde verlassen müssen. Und wenn wir das so mit den Augen Gottes betrachten, dann sehen wir wieder seine Liebe und seine Gnade. Gott selber bewahrt seine Geliebte, seine blutserkaufte Gemeinde davor, von dem Sauerteig der Bosheit zerstört zu werden. Und es ist kein Grund für uns, um Angst zu haben, sondern es gibt uns Zuversicht und Hoffnung. Wir wollen doch Gottes Gnade und seine Barmherzigkeit hinter allen seinen Korrekturen sehen. Der dritte Punkt, die Furcht Gottes. Vers 11. Es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und alle, die dies hörten. Und das ist die Lehre des Textes, die Furcht Gottes. Allein in diesem Satz steckt ein wunderbares Evangelium. Was ist Gottes Furcht? Furcht ist nicht Angst. Die Furcht Gottes ist nicht die sprichwörtliche Heidenangst. Ja, die Furcht vor dem Zorn der Götter und dann muss man die Gottheit gnädig stimmen durch religiöse Aktivitäten. Das ist vom Satan. Satan will in den Religionen die Menschen in ständige Angst versetzen, um ihren religiösen Eifer anzukurbeln. Und deshalb bietet keine Religion irgendeine Heilsgewissheit, ob es denn auch reicht. Das ist Heidenangst. Aber Gottesfurcht ist was anderes. Gott ist durch unseren Herrn Jesus unser Vater. Und kein Vater will, dass sein Kind Angst vor ihm hat. Wir stehen in einer Liebesbeziehung durch Jesus zu unserem himmlischen Vater. Durch sein stellvertretendes Opfer stehen wir in der absoluten Gnade Gottes. Und das dürfen wir nie vergessen. Aber die Bibel zeigt uns, Gottes Kindschaft und Gottes Furcht gehören untrennbar zusammen. Gottes Furcht ist ein tiefer Respekt, es ist Ehrfurcht vor der Person Gottes. Es ist das Bewusstsein von seiner Heiligkeit, von seiner Gerechtigkeit, von seiner Größe und seiner Majestät und seiner Souveränität. Er ist immer noch unser König, wir seine Untertanen. Und ganz besonders zeigt sich die Gottesfurcht im Umgang mit Geld und Besitz. Und das fehlte offensichtlich bei Ananias und Sapphira. Es gibt ein positives Beispiel dazu in der Bibel, das ist Nehemia. Beim Aufbau der Stadtmauern in Jerusalem hat er es nicht gewagt, irgendeinen Unterhalt vom Volk zu nehmen, um der Furcht Gottes willen, obwohl ihm das vielleicht zugestanden wäre. Er lebte lieber von seinem Vermögen. Er hat gesehen, dass das Volk schon genug an Lasten zu tragen hat. Gottes Furcht bedeutet aber auch, Sprüche 8, Vers 13, die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen, Stolz und Übermut, den Weg des Bösen und einen verkehrten Mund hasse ich. Die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Ich denke, das bringt es auf den Punkt. Es ist das Bewusstsein, dass wir mit dem heiligen Gott und der Sünde niemals leichtfertig umgehen dürfen. Warum? Weil der heilige Gott und die Sünde sich gegenseitig ausschließen. Ja, der Schächer am Kreuz hat das auch verstanden. Er sagt zu dem anderen Mitgekreuzigten, fürchtest auch du Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist. Die Furcht Gottes ist ein Kennzeichen eines wahren Gotteskindes, im Grunde eine Selbstverständlichkeit. Das Leben in der Gottesfurcht ist gleichzeitig auch ein großer Segen für uns. Die Gnade Gottes und die Furcht Gottes gehören untrennbar zusammen. Es gibt in der Bibel hunderte von Stellen und Verheißungen zum Thema Gottesfurcht. Dieses Thema ist Gott sehr, sehr wichtig. Ich möchte eine kleine Auswahl dazu vorlesen, was die Gottesfurcht für uns bedeutet. Psalm 34. Fürchte den Herrn, ihr seine Heiligen, denn keinen Mangel haben, die ihn fürchten. Vers 8, der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er befreit sie. Also Gottesfurcht ist Versorgung Gottes und sein Schutz. Sprüche 14, in der Furcht des Herrn liegt starkes Vertrauen. Er wird auch seinen Kindern eine Zuflucht sein. Also Gottesfurcht ist Befreiung von Angst und Furcht. Genau das Gegenteil von Angst. Der Furcht des Herrn liegt starkes Vertrauen. Auch Sprüche 14. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens. Man meidet durch sie die Fallstricke des Todes. Also ist genau das. Durch die Furcht des Herrn werden wir vom Verderben, vom Bösen bewahrt. Psalm 25. Wer ist nun der Mann, der den Herrn fürchtet? Ihn wird er unterweisen auf dem Weg, den er wählen soll. Und Sprüche 15. Die Furcht des Herrn ist die Schule der Weisheit, und der Ehre geht Demut voraus. Also die Furcht des Herrn bedeutet Wegweisung Gottes und Weisheit Gottes. Durch die Furcht des Herrn lernen wir Gottes Weisheit und verstehen, seine Wege zu gehen. Psalm 31. Wie groß ist deine Güte, die du denen bewahrst, die dich fürchten, und die du an denen erzeigst, die bei dir Zuflucht suchen, angesichts der Menschenkinder. Und Psalm 103, denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Gottes Furcht und Gnade. In der Furcht Gottes wendet er uns seine Güte und Gnade zu. Wie groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Nochmal, Psalm 103. Wie sich ein Vater über seine Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Aber die Gnade des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern. Und Psalm 145. Er erfüllt das Begehren derer, die ihn fürchten. Er hört ihr Schreien und rettet sie. In der Gottesfurcht liegt Rettung und Hilfe Gottes. Psalm 115. Er segne, die den Herrn fürchten, die Kleinen samt den Großen. Und Sprüche 10. Die Furcht des Herrn verlängert das Leben. Also in der Furcht Gottes liegt der größte Segen und unser Wohlergehen. Und Salomo zieht Bilanz am Ende seines Lebens in Prediger 8. Wenn auch ein Sünder 100-mal Böses tut und lange lebt, so weiß ich doch, dass es denen gut gehen wird, die Gott fürchten, die sich scheuen vor seinem Angesicht. Aber dem Gottlosen wird es nicht gut ergehen, und er wird dem Schatten gleich seine Tage nicht verlängern, weil er Gott nicht fürchtet. Das Neue Testament ermahnt uns in 2. Korinther 7, Vers 1, weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottes Furcht. Das ist Gottes Entwicklungsziel für uns, die Heiligkeit in Gottes Furcht. All das zeigt uns, wenn du Gott fürchtest, wen willst du sonst fürchten? Das Leid, die Welt, die Sünde, den Tod, den Teufel? Die Furcht Gottes ist der größte Segen und das größte Glück. Amen. Amen.